cricket playing guitar.
Ja, da dachte ich, da kommt noch was, aber jetzt war der Titel von David Bowie schon zu Ende. Themawechsel natürlich, nicht Musik, sondern es geht jetzt um ein Buch und mit Büchern aus Papier, das ist ja irgendwie paradox, die sich mit den Auswirkungen des Internets auf unser tägliches Leben auseinandersetzen, ließe sich inzwischen ein kleines Buchregal füllen. Meist geht es ja in diesen Büchern darum, wie gefährlich oder wie toll das Netz ist. Was all diese Publikationen vereint, ist, dass sie aus dem Nachdenken über Wohl und Wehe digitaler Technologien einen Glaubenskrieg machen. Inzwischen, so möchte man meinen, ist dann auch vieles, wenn nicht gar alles gesagt zum Netz und man könnte es erstmal gut sein lassen. Aber nein, es gibt ein neues Buch, passend zur Frankfurter Buchmesse in Frankfurt-Main, Internet, Segen oder Fluch. So haben Sascha Lobo und Katrin Passig ihr Werk überschrieben. Und meine Kollegin Vera Linz hat es bereits ausgelesen. Wie ist es? Für wen ist dieses Buch vielleicht für Schnellleser?
Ja, und es ist auch leicht lesbar. Also, aber es ist schon für alle gedacht, die sich irgendwie über das Internet Gedanken machen. Also sowohl für Skeptiker und Technikpessimismus, die den Untergang des Abendlandes befürchten. Also denen kann das Buch helfen, die schlimmsten Ängste zu lindern. Aber auch für Technikoptimisten, die euphorisch das Netz begrüßen und denken, nun wird alles besser. Die können sich mit dem Buch ein bisschen relativieren. Für beide Seiten ist es empfehlenswert, denn Lobo und Passig stellen sich genau zwischen die Fronten. Und sie wollen mit dem Buch auch Vermittlungsarbeit leisten, Verständnis für die Gegenseite herstellen und damit die oft fruchtlose Debatte auf eine neue Stufe heben. Denn wie Sascha Lobo sagt, ein erster Schritt, um die Debatte zu verbessern, ist erst einmal Respekt vor der anderen Seite zu haben, auch wenn sich das erstmal total abgelutscht anhört.
Das heißt, dass man respektiert, auf der anderen Seite, mit der man gerade diskutiert, sind normale, vernünftige Menschen, die nicht total verblödet sind. Die tun das, was sie tun, aus Gründen und die sind nicht besser oder schlechter als die Gründe, die ich habe. Das zu begreifen, das ist, glaube ich, ein erster und wichtiger Schritt. Der ist nur eingeschränkt konkret, aber der ist sehr, sehr wirksam, weil sich daraus ergibt, dass man die eigene Haltung eben nicht mehr als den Nabel der Welt betrachtet, sondern merkt, auf der anderen Seite gibt es auch Argumente, die nicht völlig ausgedacht und schwachsinnig sind.
Ja, das machen Sie schon ziemlich deutlich, welche Argumente jede Seite hat und dass die eben oft auch nachvollziehbar sind.
Du sagst, Sie wollen die Debatte auf eine neue Stufe heben. Gelingt Ihnen das mit diesem Buch? Überschätzen Sie sich da nicht vielleicht?
Also ich finde, dass die Idee durchaus aufgeht, ja. Also auch wenn vielleicht dieser gewohnt ironische Unterton, den beide ja sehr oft haben in ihren Publikationen, wenn der Ton manch einen nerven mag und auch wenn man am Ende immer noch nicht weiß, wohin das nun führt mit diesem Internet, so gelingt es dem Buch doch, finde ich, zumindest die Diskussion darüber zu versachlichen. Das finde ich gut. Und es überrascht auch so ein bisschen, denn gerade bei Lobo und Passig, die ja in der Netzszene Namen haben als Berater, als Autorin, wäre etwas mehr Technik-Euphorie durchaus naheliegend gewesen. Aber darauf haben sie also komplett verzichtet. Und stattdessen nehmen sie sich die wichtigsten Streitpunkte rund ums Internet vor. Beschleunigung, Informationsüberflutung, Arbeitsplatzverluste, Verlust von Kulturtechniken, Isolation, Datenschutz und so weiter. Und sie vergleichen diese Diskussion mit Technikdebatten aus früheren Jahrhunderten und räumen auch mit einigen hartnäckigen Mythen auf. Und einer, den ich wirklich sehr interessant finde, weil es mir, glaube ich, ehrlich gesagt auch immer bis dahin so ging, ein so ein Mythos lautet der, dass Andersdenkende einfach nur keine Ahnung haben, nach dem Motto, also wenn man denen nur die richtigen Informationen gibt, dann wissen sie Bescheid und dann werden sie auch schnell zum Optimisten oder Pessimisten, je nach Ausgangslage. Und diese Annahme ist eben wirklich falsch, weil diese ganzen moralischen Argumente, die da ausgetauscht wurden, da stehen ja immer Interessen dahinter, Verliererinteressen, Gewinnerinteressen und so weiter. Und das muss man eben alles wissen, um überhaupt so eine Debatte führen zu können.
Das ist ja interessant. Also Internet und ich sag mal jetzt so ein Beispiel Eisenbahn, das war ja auch ein heiß diskutiertes Phänomen, aber mehr unter dem Aspekt, glaube ich, dass man meinte, das vertragen die Menschen nicht durch die hohe Geschwindigkeit. Diese Diskussion gibt es natürlich jetzt auch, dass man sagt, zu viel Internet ist ungesund und so weiter. Aber lässt sich das wirklich vergleichen, so Technologie, Technikentwicklung mit dem, was wir heute diskutieren?
Also ich finde schon, also die Themen sind nach wie vor aktuell. Es gibt sicherlich ein paar neue Details, aber es ist sehr vergleichbar mit alten Debatten. Und das liest sich auch sehr unterhaltsam. Vieles ist schon bekannt, aber die beiden sind sehr belesen. Sie bringen ganz viele Beispiele und man sieht eben wirklich, dass wir es mit einer Neuauflage alter Diskussionen zu tun haben. Und das ist auch richtig lustig. Also dieses Eisenbahnbeispiel, das du sagst, das bringen sie auch. auch an. Das ist ja heute ganz anders. Heute setzt man sich in den Zug und entspannt, indem man die Landschaft sozusagen vor sich herziehen lässt. Damals hatte man Angst, die Leute wären ein bisschen irre davon. Oder auch im 14. Jahrhundert gab es schon Klagen darüber, dass, wenn jetzt Bücher gedruckt werden, dass dann doch jeder seine Meinung schreiben kann und dass wir überflutet werden mit lauter Müll sozusagen. Oder im 19. Jahrhundert hatte man Angst vor der Beschleunigung durch Autos, dass es physische Schäden richtig gibt am Menschen. Und wenn ich mir vorstelle, die Leute von damals wüssten, wie es heute hergeht, dann hätten die ja wahrscheinlich, wären sie ja völlig ausgeflippt, ja.
Nun muss man mal überlegen, also einerseits, wenn man ein Buch schreibt, um die Debatte zu heben, dann muss man ja nicht nur Verständnis für die jeweils eine oder andere Seite haben, sondern man muss ja auch Argumente liefern können, um möglicherweise seine eigenen Ängste oder seine eigenen Vorurteile abzubauen. Schafft das dieses Buch, Antworten zu geben auf die Digitalisierung?
Nein, es gibt keine Antworten darauf, wo es hingehen wird, und es gibt auch keine Antworten auf die wichtigen Fragen, so gut wie gar nicht. Es gibt halt nur wirklich, eigentlich vor allem in der Rückschau, ist es der Versuch, sozusagen Verständnis zu entwickeln, dass man, sagen wir mal, in der Vergangenheit gesehen hat, es kam ja auch nicht so schlimm, wie alle befürchtet haben, auch nicht so gut, wie alle gehofft haben, aber man hat immer wieder gelernt, damit umzugehen als Mensch, und das ist, glaube ich, der Hauptverdienst. Also Sie sehen Ihr Buch zuallererst als eine Gebrauchsanweisung für Diskussionen, und die Antworten auf die wichtigsten Fragen müssen andere finden, aber immerhin ist das ja auch schon mal was. Also ich habe Katrin Passig gefragt, woran man denn merken würde, dass Ihr Buch etwas bewegt hat.
Ich glaube, man könnte das zum Beispiel in der Urheberrechtsdiskussion daran merken, dass weder die Position vorgetragen würde, es ist doch alles ganz einfach, wir wollen doch im Prinzip alle dasselbe, und andererseits aber auch nicht die Position vorgetragen würde, die Urheberrechtsdiskussion ist Krieg und man muss die Gegenseite bekämpfen und es kommt drauf an, da eine starke Front zu zeigen und den Raubkopierern das Handwerk zu legen und was dann immer so die Maximalforderungen sind. Also diese Vorstellung, dass man so einen einfachen Feind hat, wenn diese beiden Positionen etwas weniger präsent wären, im Moment habe ich das Gefühl, machen sie so ungefähr 98% der Debatte aus, dann könnte man daran ablesen, dass die Dinge besser geworden sind.
Also Sie wollen eigentlich, sagen wir mal, einen ehrlichen, transparenten Dialog, und der fehlt ja auch, wenn wir Stichwort Manfred Spitzer nehmen, auch wirklich die Urheberrechtsdebatte, das sind so zugespitzte Fronten und da fehlt ja auch oft die Ehrlichkeit.
Also Manfred Spitzer, Internet macht dumm. Ja. Genau. Ich hatte am Anfang so ein bisschen ironisch gesagt, mittlerweile füllen Papiermedien ganze Bücherregale über das Internet. Das stimmt nur halb, weil es gibt natürlich auch immer oder sehr oft E-Book-Varianten. Die sind meist dann aber auch käuflich zu erwerben. Hier gibt es ein E-Book, was dem Kopierschutz sozusagen fehlt. Das, ich weiß nicht, also Sascha Lobo ist das wahrscheinlich zu verdanken, dass er aber sich beim Verlag stark gemacht hat. Stichwort wieder Julia Schramm, ne? Klick mich. Die hat es ja offenbar nicht geschafft, das als kopierschutzloses E-Book irgendwie zu vertreiben. Warum hat er das gemacht?
Ja, möglicherweise ist Sascha Lobo und Katrin Passig, vielleicht sind sie ein bisschen klüger als Julia Schramm. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber sie haben sozusagen aus den letzten Jahren gelernt und aus der Not in Anführung eine Tugend gemacht. Ich habe ihn gefragt, warum man also auf den Kopierschutz verzichtet hat.
Wir beide haben über die Jahre viel persönlichen Ärger gehabt mit dem, was man DRM nennt, Digital Rights Management, also harte Kopierschutz, der in eine Datei eingebrannt ist. Das ist etwas, was normale Nutzer wahnsinnig ärgert, weil es die Nutzung sehr einschränkt. Und durch unser beider Leiden waren wir sehr offen dafür, dass Rowohlt sich endlich entschlossen hat, das mal wegzulassen. Das ist nicht eine Ansage, ach, alles frei kopieren, super, könnt ihr machen, wie ihr wollt, das finde ich doof, aber es ist einfach ein Zugeständnis dazu, dass dieser angebliche Kopierschutz einfach in 0,2 Sekunden mit dem richtigen Programm zu knacken ist und deswegen völlig hinfällig ist und nur die nervt, die eben versuchen, da einigermaßen ehrlich umzugehen.
Vielleicht sollte man noch,
ja. Ich wollte nur sagen, und natürlich kann man das Buch auch kopieren, ne? Das ist ja auch möglich. Das Papierbuch.
Ja, klar, aber es ist einfach ein bisschen lästig. Es kostet im normalen örtlichen Fachhandel 19,99 Euro, hat 304 Seiten, das vielleicht zu dem Aufwand, und heißt Internet Segen oder Fluch. Die Autoren nochmal, Katrin Passig, Katrin mit TH und Sascha Lobo, erschienen bei Rowohlt, wie auch eben gehört. Und jetzt hole ich gleich noch jemanden zusätzlich ins Boot, der das Buch schon gelesen hat. Durch Zufall, wie wir gerade erfahren haben, unsere nächste Gästin, sagt man das überhaupt
Nein.
so, weibliche Art? Nein, unser nächster Studiogast Iris Marx vom RBB, von der Klartext-Redaktion, die sich auch intensiv mit Urheberrechts- und Leistungsschutzrecht-Problematiken auch der Piraten beschäftigt hat, dazu gleich. Dieses Buch, ist das durchaus geeignet? Bist du da sozusagen gleicher Meinung mit Vera Linz?
Also ich muss da ein bisschen differenzieren. Also um ehrlich zu sein, ich habe es quer gelesen. Also ich habe mir die Punkte rausgesucht, die ich halt interessant finde. Und das ist natürlich, welche Antworten haben die auf Urheberrechtsfragen? Welche Antworten haben die bei der Diskussion, wie ist die Privatsphäre im Netz zu schützen? Das sind so Sachen, die ich halt gerade total spannend finde. Und obwohl die natürlich ehrlicherweise gesagt haben, wir haben keine Antworten auf diese dringenden Fragen, was ja super ist, dass sie es vorneweg sagen, hat es mich dann doch ein bisschen frustriert. Also immer hinten so am Ende des Kapitels so ein bisschen so alleine gelassen zu werden mit, ja okay, jetzt haben wir halt auch keine Antwort drauf. Und was ich halt auch so ein bisschen schade fand, war bei diesen speziellen Punkten, dass da so die Argumente ganz brav irgendwie pro und contra so zusammengetragen wurden und das auch sehr, sehr ausführlich gemacht. Aber leider, also hätte ich mir dann noch gewünscht, dass sie so ein bisschen tiefer eingedrungen wären, so von wegen, stimmt's oder stimmt's nicht? Und dann war ein Beispiel, hatten sie die ACTA-Debatte, also dieses Handelsabkommen angesprochen und da gab es dann eine Fußnote und da dachte ich, okay, jetzt kommt da halt ein bisschen Fleisch und dann stand da in der Fußnote, ach Leute, guckt's doch selber nach. Also das fand ich dann so ein bisschen unbefriedigend.
Also es ist vielleicht eher ein diplomatisches Buch, kann man das so sagen, Vera?
Das ist der ironische Ton, den ich anfangs meinte, den mögen nicht alle, mich persönlich stört er nicht, aber manche finden das ganz furchtbar. Aber das ist so ein Buch, hat meine persönliche Statistik ergeben, Leute, die es quer gelesen haben, die finden es meistens doof und die es durchgelesen haben, finden es gut und ich lese unheimlich viel. Also querlesen finde ich absolut okay und macht auch oft Sinn. Aber gerade in dem Buch fand ich mal, man muss es richtig von Anfang bis Ende durchlesen, sonst wirkt es sehr schnell oberflächlich. Aber wenn man das wirklich total durchzieht, dann erschließt sich so die Logik und dann erschließt sich auch, dass es Sinn macht. Und dann, finde ich, hat man nochmal einen anderen Eindruck. Also vielleicht auch Lesetyp für den, der es lesen will, vielleicht richtig durchlesen.
Iris Max?
Ja, okay, dann mache ich das mal.
Vielleicht kann ich nur ergänzen, ich habe es nicht gelesen, aber auch offenbar Menschen, die das schon per Blog-Eintrag bemerkt haben, dass Sascha Lobo doch immer nur labern würde. Offenbar sind das auch Menschen, die das nur beurteilen anhand der Tatsache, dass es wieder eine neue Buchveröffentlichung gibt. Also erst lesen, dann meckern oder kritisieren ist vielleicht dann immer doch das Interessante. Wir werden nachher im Laufe des Medienmagazins nochmal über Debattenkultur reden. Stichwort Shitstorm.